So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland, heute mit zwei sehr interessanten Gästen. Stellt euch am besten mal selber vor.
Hey, ich bin Leila, ich bin Redakteurin beim Lower Class Magazine.
Ja, hey, ich bin Raphael und ich bin auch Redakteur beim Lower Class.
Okay, vielleicht so für manche so ist jetzt im Kopf wieder so ein Ring, okay, die wissen, was es ist. Ich denke mal aber auch bei vielen jetzt vielleicht nicht. Vielleicht nur eine kurze Einführung, was das Lower Class Magazine ist.
Ja, das Lower Class Magazine ist ein Online-Magazin. Es ist komplett unabhängig. Wir sind ein Kollektiv. Das heißt, wir arbeiten alle zusammen und finanzieren uns durch Leute, die uns jeden Monat einen gewissen Betrag überweisen, aber auch durch einmalige Spenden und so weiter. Und das Konzept ist so ein bisschen unabhängiger Journalismus von der Straße für die Straße. Also wie auch schon der Name sagt, Lower Class Magazine wollen wir mit unserem Journalismus die Perspektive auf unsere Klasse bringen und auch Dinge im Sinne unserer Klasse produzieren, weil wir sehen, dass das in vielen anderen Medien nicht so wirklich verbreitet ist. Was vielleicht anders ist beim Lower Class Magazine als bei jetzt so tagespolitischen Zeitungen zum Beispiel oder Online-Magazinen. Wir machen jetzt nicht jeden Tag zu, was jetzt gerade passiert ist, etwas, sondern es passiert schon manchmal, aber es ist jetzt nicht immer tagesaktuell, was wir machen, sondern wir machen auch langfristigere Recherchen und genau, Dinge, die einfach interessant sind.
Ja, also wir könnten das auch mit der Größe vom Kollektiv gar nicht machen, irgendwie so eine Vollzeitung zu machen. Also, und ja. Also wir sind da nicht nur sozusagen für die Klasse sozusagen, sondern halt auch für das, was hier in Deutschland an linksradikale Bewegung da ist. Auch ein Portal, wo Leute halt, wenn sie wollen und wenn wir das auch wollen von denen, ihre Sachen mit veröffentlichen und wir zum Beispiel halt auch mit Leuten reden, mit denen die bürgerliche Presse nicht reden will.
Okay. Ja. Vielleicht ist die ganz einfache Frage, warum? Also warum habt ihr irgendwie, warum ist es nötig, so eine Zeitung zu haben? Ganz blöd gefragt. Ich mache übrigens so, sorry, ich habe das im Vorgespräch nicht, ich sage das meistens mittlerweile in der Folge, ich stelle mal einfach so ganz blöd rausgefragt die Fragen, ne? Also nicht, bitte nicht angegriffen fühlen.
Nö.
Okay.
Naja, also ich meine, wenn man sich ja so die bürgerliche Presse bzw. die normale Presse anschaut, ne, da ist ja immer dieses Mantra von Neutralität hier, Neutralität dort, Objektivität und dann möglichst diverse Stimmen und so weiter und so fort, ne. Aber im Prinzip ist das, was die unter Neutralität verstehen, den gesellschaftlichen Jetztzustand bejahende Position. Also im besten Falle sind es Liberale, im schlimmeren Fall Konservative, die halt so tun, als seien sie objektiv, aber halt über ihren Journalismus beziehungsweise über die Bandbreite an den Sachen, die innerhalb von Zeitungen veröffentlicht werden, halt nichts anderes machen, als diesen gesellschaftlichen Zustand, den wir überwinden wollen, bejahen. Also kann man dann sagen, ne, es gibt dann immer so ein riesiges Spektrum an Meinungen, die publiziert werden. Aber wenn halt in derselben Zeitung steht, ja, eine Reform von Hartz IV ist ganz in Ordnung, ne, und dann im nächsten Text steht, ja, vielleicht ist es doch in Ordnung, irgendwie Geflüchtete an den Europas der Grenzen absaufen zu lassen, dann ist das was, was halt diese beiden Positionen auf eine Ebene hebt und völlig entpolitisiert, was eigentlich wichtige Fragen sind, nämlich die Frage, wie wollen wir leben? Und wollen wir eine andere Gesellschaft? Und wir sagen halt, wir wollen eine andere Gesellschaft. Und dafür braucht es auch Journalismus, dafür braucht es Informationen und dafür braucht es die Argumentation in der Öffentlichkeit. Weil in der bürgerlichen Presse findet man die nicht.
Okay. Ja, das ist, als ich auf eurer Website auch durchgelesen habe, dass das ja irgendwie nicht so finanziert ist durch zum Beispiel Unternehmen oder so, habe ich mich auch ein bisschen so gefragt, okay, wie werden denn normalerweise Zeitungen jetzt irgendwie, also wie kriegen die diese Auflage hin, wie zahlen die ihre Mitarbeiter? Vielleicht, was ist der Unterschied? Weil ist es wirklich so, dass zum Beispiel jetzt so eine größere Zeitung, die man, Tageszeitung, die man kennt, irgendwie finanziert werden von größeren Unternehmen? Und weil dann kann es ja irgendwie gar nicht so neutral sein eigentlich, oder?
Also ich glaube, das hängt von Zeitung zu Zeitung ab, soweit ich weiß. Also man hat ja einerseits die Springerpresse, dazu gehört ja Bild, Welt und so weiter und alle möglichen anderen kleinen Sachen. Soweit ich weiß, stecken da auch Unternehmen dahinter, die auch Kapitalanlagen machen und halt einfach viel erwirtschaften. Bei sowas wie der Taz ist das, glaube ich, anders. Das sind Genossenschaften, soweit ich weiß, stimmt das? Ja. Das bedeutet, da gibt es irgendwie so Anteilseigner, die das gemeinsam wirtschaften, aber trotzdem ist es eine Zeitung, die Profite erwirtschaftet. Und die ja, also ich glaube, dadurch etabliert sich ganz einfach eine ganz klassische Logik dieses, wie nennt man das, Clickbaits. Also man muss oft möglichst reißerische Titel machen, damit so viele Leute wie möglich das anklicken, damit man mehr Profit erwirtschaftet. Also die Logik, in dem dieser ganze journalistische Betrieb aufgebaut ist, ist Profit zu erwirtschaften, wie eher die Logik auch des Systems ist sozusagen. Genau, wir finanzieren uns dadurch, dass einige Leute uns jeden Monat Geld überweisen.
Genau. Also man muss auch dazu sagen, ne, wir in der Redaktion, wir bekommen kein Geld für unsere Arbeit. Also wir machen das alle, wir haben alle irgendwelche Jobs nebenher. Und nur um das vielleicht klarzustellen, wir arbeiten nicht bei irgendwelchen NGOs oder Stiftungen oder so einem Gedöns. Ne? Wir haben alle einfach Jobs, für die wir Geld bekommen und machen das nebenher, neben auch andere politische Arbeit. Und man muss sich auch, wenn man sich die Medienkonzentration in Deutschland anschaut, ne? Also das, was Leila gesagt hat, stimmt auf jeden Fall, ne? Also dass halt Zeitungskonzerne und so weiter halt in erster Linie Konzerne sind, die eine Zeitung produzieren. Und vor allem, es gibt ja, keine Ahnung, hunderte wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es tausend gibt, Zeitungen in Deutschland. Und ein Großteil davon ist halt in verschiedenen Verlagsgruppen drin. Also es gibt halt so Boda Verlag und was weiß ich, die halt alle bestimmte Redaktionslinien dann halt vorgeben. Und also ganz viele Tageszeitungen haben halt auch, erscheinen unter unterschiedlichen Namen, ne? Dann gibt es dann die Westfälische und was weiß ich was. Aber die redaktionellen Inhalte werden alle von einer Redaktion produziert und dann vielleicht ein, zwei Artikel von anderen Autorinnen und Autoren kommen dann von außen rein. Das heißt so, dass von der Meinungsgestaltung sozusagen in der bürgerlichen Presse halt es keine Diversität gibt sozusagen. Ne? Und dass diese Nicht-Diversität halt vor allem liberale Diversität ist. Also dass halt nur liberale bis konservative Positionen eigentlich dort vorhanden sind. Es gibt dann eben die Ausnahmen so von linken und linksliberalen Zeitungen, sowas wie der Taz oder Junge Welt oder Neues Deutschland noch, so die halt auch Vollzeitungen sind und unabhängig funktionieren. Aber die sind, wenn man sich so die Auflagenstärke anschaut, halt marginalst in Deutschland.
Ja. Und ich würde sagen, bei so etwas wie der Taz, auch wenn es ab und zu ganz gute Artikel gibt, ist es trotzdem in einem bürgerlichen Spektrum. Also die Systemfrage wird nicht gestellt. Also man versucht schon eine Diversität der Stimmen herzustellen, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, das, was wir jetzt haben, ein bisschen bunter anzustreichen, anstatt die Frage zu stellen, können wir in diesem System, so wie es funktioniert, überhaupt weiterleben.
Jetzt gibt es euch ja, glaube ich, schon seit 7, 8 Jahren ungefähr. Ne? 2013 oder so habe ich gelesen.
Ja.
Und das heißt ja, ihr habt ja bis jetzt es irgendwie geschafft, da zu sein. Nur meine Frage, wir leben ja, Achtung Ironie, zum Glück in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo das Ziel ja ist, Profit zu erzielen. Und ist es nicht ein bisschen irgendwie so, steht es euch nicht sehr krass im Weg, dass man davon weggeht, weil man dann irgendwie nie diesen krassen Wachstum erreichen kann, mit dem man vielleicht noch mehr Leute erreicht?
Das ist ja so eine grundsätzliche Frage, ne? Wohin will man und wie will man da hinkommen? Also, weil Beispiel Gewerkschaften, ne? Gewerkschaften sind ja an sich sehr, sehr gute Idee, ne? Eine Vertretung von Arbeiterinnen und Arbeitern zu schaffen, um deren Interessen gegen die Kapitalinteressen durchzusetzen. Jetzt hast du bei den Gewerkschaften in Deutschland halt nicht nur so Leute, die von der Basis sind, die halt arbeiten und nebenher in der Gewerkschaft sind, sondern du hast Gewerkschaftsfunktionäre, die neben den politischen Interessen, die sie vertreten sollen, ihrer Mitglieder, haben sie auch noch ein Selbsterhaltungsinteresse in diesem Job, ne? Dieses Funktionärsinteresse, dass halt das Weiterführen von der eigenen Tätigkeit nicht abhängig ist von den eigenen politischen Überzeugungen, sondern von dieser existenziellen Frage, will ich arbeiten oder nicht, oder wie will ich arbeiten und so weiter. Ne? Und sobald man Funktionäre hat, die halt nur dafür arbeiten, um zu arbeiten sozusagen, ne, in politischen Organisationen, wenn man das nicht mit einer richtig krassen politischen Kontrolle etabliert, dann geht das schief. Und es gibt so viele Beispiele dafür, wie das eben schiefgegangen ist. Zum Beispiel diese ganzen DGB-Gewerkschaften, die sie in Deutschland sind, die halt im Prinzip mit den Kapitalisten unter einer Decke stecken. Ne? Das hat man ja gesehen bei den, als Kevin Kühne gesagt hat, ja, vielleicht sollte man dran denken, BMW zu enteignen. Und hat sich die IG Metall in Bayern halt also mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und gesagt, wie schrecklich das doch sei, wenn BMW enteignet werden würde und dann die Quanz und Klattens halt nicht mehr ihre Milliardenprofite einstreichen würden. Die Interessen sind halt in dieser Situation die gleichen, ne? Von den Gewerkschaften und den kapitalistischen Unternehmen. Und ja. Natürlich wäre es geil, wenn wir alle den ganzen Tag nichts anderes außer Journalismus machen könnten. Aber das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn du aufhörst, irgendwie Teil deiner Klasse zu sein, wenn du aufhörst zu arbeiten, dann bist du nicht mehr Teil deiner Klasse. So. Und machst dann halt auch nicht mehr die Sachen, die im Interesse deiner Klasse sind. Sowohl in Gewerkschaften als auch, wenn wir das machen würden.
Okay. Ja. Wie lange seid ihr schon dabei? Also ihr beide?
Also beim Lower Class jetzt? Ich glaube, ich bin jetzt 2 Jahre.
Ich bin erst so, keine Ahnung, 7 Monate oder so.
Okay, krass. Vielleicht so, wie, was hat euch so persönlich dazu bewegt, in die Redaktion zu gehen? Also warum beim Lower Class Magazine, ja?
Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich als migrantische Frau, als linke migrantische Frau, die in der linken Szene oft das Gefühl hatte, dass unsere migrantischen Stimmen nicht genug vertreten sind. Also dass die migrantischen Leute so den Weg durch die Institutionen gehen und sagen, wir brauchen mehr Repräsentation in den Institutionen. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass das nicht der Weg ist. Also dass mehr Repräsentation in einem unterdrückerischen System die Unterdrückung der Mehrheit unserer Leute nicht aufheben wird, sozusagen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass es eine migrantische, radikal-linke Perspektive gibt. Und die versuche ich beim Lower Class einzubringen. Da arbeite ich auch außerhalb vom Lower Class Magazine politisch dazu. Genau, das war so ein bisschen meine Motivation.
Okay. Und bei dir?
Na, also ich mache jetzt schon seit, ich glaube, 10 Jahren irgendwie so Basisjournalismus, das heißt Journalismus aus einer linksradikalen Perspektive. Und hab immer, das ist so eine ja, wie soll ich sagen, postmigrantische Perspektive oder so Postexil-Perspektive so über meine Eltern weitergemacht. Ich habe halt immer nur über Chile geschrieben und über Sachen, die halt weit weg waren und war gleichzeitig halt Teil von einer linksradikalen Bewegung hier. Und ich habe halt diesen Punkt nicht gefunden, wo ich dieses politische Agieren hier mit meinem Schreiben zusammengebracht habe. Ne? Sondern es war halt immer so, wie es ganz viele Leute halt machen, so weit weg, irgendwie über Sachen schreiben, die weit weg sind, aber keinen Bezug zu den Kämpfen hier zu haben. Und das Lower Class Magazine ist halt so eins der wenigen linksradikalen Medienkollektive, das halt tatsächlich konsequent linksradikale Positionen vertritt. Und für mich war das halt so logischer Schritt, dann zu versuchen, dahin zu gehen. Und es hat dann halt auch geklappt.
Ja. Ich frage mich immer bei solchen Fragen, ne, auch wenn es um die Diversität in bestimmten Instituten oder auch Unternehmen zum Beispiel geht, ob es der richtige Schritt ist, zu sagen, wir machen jetzt zum Beispiel beim Lower Class Magazine mit, oder ob es gibt ja auch andere Positionen, wo man dann zum Beispiel sagt, so, wenn ihr diese Position habt, warum man jetzt nicht zum Beispiel versucht, in eine dieser Tageszeitungen zum Beispiel zu gehen oder in den größeren Zeitungen, um da halt so low-key seine Position mit in den Texten zu etablieren. Und weil ist es da nicht so, wenn, jetzt mal einfach eine Frage, die ich mir echt sehr oft in letzter Zeit gestellt habe, wenn man sich dagegen entscheidet, dass irgendwie so auch linke Menschen jetzt irgendwie in diesen Sachen mitmachen, dass das dann undiverser wird, und das sind aber halt die Medien, die halt noch viel Aufmerksamkeit haben, die viel gelesen werden, und ob das dann nicht irgendwie dann so ein bisschen kontraproduktiv ist.
Ich glaube, ich war direkt nach meinem Studium an demselben Punkt und ich habe genau das versucht, nicht im Journalismus, sondern in einem anderen Bereich, und habe in einer NGO gearbeitet und so. Und ich weiß nicht, ob andere Leute andere Erfahrungen haben. Ich bezweifle es. Wenn du wirklich radikal linke Positionen vertrittst, wirst du rausgemobbt und du darfst das nicht öffentlich sagen. Also du wirst so einem Druck ausgesetzt. Also ich wurde oft rassistisch auch, also das wurde dann auf eine rassistische Ebene gezogen. Und ich wurde da rausgemobbt. Also ich habe an eigenen Leib erfahren, dass es nicht möglich ist, diese Position zu vertreten und in diese Institution reinzutragen, weil es ein Widerspruch ist, weil du ja das System in Frage stellst, weil du sagst, hey, das, wie es jetzt funktioniert, kann nicht reformiert werden. So, das ist kaputt in sich selber, in der Logik, wie es funktioniert. Und was diese Institutionen tun, ist, sie versuchen, das System ein bisschen besser zu machen, sodass es weiter bestehen kann. Also die Logik ist immer, also diese ganzen NGOs und keine Ahnung, die sind dafür da, um das System zu stabilisieren. Um die Widersprüche, die es in dem System gibt, zum Beispiel Rassismus, zu versuchen, oberflächlich zu lösen, wo meiner Meinung nach Rassismus eine Systemfrage ist. Also man kann den Rassismus in der bürgerlichen Gesellschaft nicht auflösen, sondern man muss die bürgerliche Gesellschaft auflösen. Ja. Also ich verstehe das, ich war wirklich an demselben Punkt, aber ja, meine Erfahrung hat mich das Gegenteil gelehrt.
Ja, da stand ich auf jeden Fall auch so im Diskurs mit einer Migrantenorga, weil irgendwie das ist, ich finde es sehr schwierig, weil irgendwie denke ich mir, okay, nehme jetzt Beispiel auch so ekelhafte Sachen wie den Verfassungsschutz oder so oder die Polizei. Wenn man da halt so konsequent sagt, nein, wir gehen da nicht rein, so, dann ist es dann nicht irgendwie für mich dann so das Normalste, dass dann natürlich die anderen Personen da reingehen werden und dann man irgendwie nicht diese Veränderung schaffen kann, die man vielleicht will und ob es da vielleicht nicht so gut ist, da halt auch, wie gesagt, diese ekelhaften Erfahrungen, die du geteilt hast, so teilen bestimmt alle, also ich glaube nicht, dass da wirklich so ein positives Beispiel gibt, aber irgendwie, wenn es dann trotzdem mehr und mehr und mehr machen, aber ich kann auch verstehen, dass das wahrscheinlich eher auch so ein Experiment ist, was am Ende eh fehlschlagen würde und dann steht man am Ende damit nichts.
Die Frage ist halt, was will man erreichen? Glaubt man, dass dieses System reformierbar ist? Also, dass wir es besser, zum Beispiel, wenn mehr Kennex bei den Bullen sind, dass die Bullen dann besser sein werden? Das glaube ich nicht, weil du musst dir die Frage stellen, was ist die Funktion des Verfassungsschutzes und der Polizei in diesem System? Es ist das System aufrechtzuerhalten, das System zu beschützen. Was ist die Funktion von Kennex in diesem System? Es ist, überausgebeutet zu werden, die dreckigen Jobs zu machen. Die zu sein, die auf der Straße sind und Drogen dealen, diese ganzen Sachen, das sind Sachen, die Kennex machen müssen. Und das muss man auch machen, damit das System funktioniert. Das heißt, nur weil ein paar von unseren Leuten in der Polizei sind, ändert sich nicht die Funktion der Polizei in diesem System, nämlich Eigentumsverhältnisse und das System zu beschützen. Und da kann, auch wenn die ganze Polizei nur aus Kennex bestehen würde, wäre das immer noch dasselbe. Und es würde, also es würde uns sogar noch schwieriger machen zu sagen, guck mal, wie rassistisch die sind. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Es geht ja auch, bei Rassismus geht es ja nicht immer nur darum, was ist tatsächlich, wie wir aussehen und wie unsere Namen sind und diese ganzen Sachen, sondern es geht darum, was ist unsere Stellung in dieser Gesellschaft und in diesem System. Und es ist einfach eine niedrigere Stellung. Es ist dazu da, dass unsere Leute ausgebeutet werden, die dreckigen Jobs machen müssen und der Rassismus ist die Ideologie, die das quasi ermöglicht. Also indem man sagt, wir sind fauler, wir wissen nicht so viel, wir sind ungebildet, so diese ganzen Sachen, ist es unser natürlicher Stand in dieser Gesellschaft sozusagen. Also dadurch wird das hergestellt, dass wir eben diese Jobs machen müssen. Oder dass unsere Leute keinen Aufenthaltsstatus bekommen und gar nicht arbeiten dürfen zum Beispiel. Und diese ganzen Sachen, also das wird dadurch gerechtfertigt. Und ich glaube, auch wenn die Politiker diverser werden, auch wenn die Polizei diverser wird, auch wenn die Leute in Unternehmen diverser würden, wird sich das alles nicht ändern, weil es muss in dieser Gesellschaft Leute geben, die am Boden sind. Sonst kann der Profit nicht erwirtschaftet werden. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Es baut ja darauf auf, so, ich meine, so, das ist ja kein Geheimnis, ne? Also ich glaube, das wissen auch die ganzen liberalen Menschen hier in Deutschland, aber so, ja, es ist halt auch so dieses Gedankenkonstrukt. Da hatte ich eben einen Gast von der Jugendpartei der FDP hier.
Die Folge habe ich mir heute angehört.
Dass auch dieses Konstrukt, dass es halt allen besser gehen soll, es ist halt unmöglich, ne? So funktioniert das System leider nicht. Ja, vielleicht zu der Frage, ihr habt am Anfang gesagt, das ist ja von der Straße für die Straße. Also ist es der Ansatz, dass Leute, die halt das fühlen, das auch erlebt haben, das Lesen? Oder ist es auch für euch wichtig, dass Leute, die gar nichts damit zu tun haben, auf das Lower Class Magazine irgendwie aufmerksam werden?
Wie meinst du das jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
Also ihr habt ja am Anfang gesagt, das ist ja die Stimme von der Straße für die Straße. Aber ist es nicht genauso wichtig, dass zum Beispiel die Stimme von der Straße irgendwie in den obersten Etagen in Frankfurt in den Banken irgendwie präsent ist? Oder ist es halt wirklich euer Ziel, euer Fokus, dass zum Beispiel Leute wie ich das lesen?
Also ganz ehrlich, es interessiert mich ein Scheißdreck, was irgendwie die Leute in irgendwelchen Chefetagen von mir denken. Im besten Fall denken sie, dass ich ihr Feind bin. Im schlimmsten Fall denken sie, dass sie mich irgendwie in ihr System integrieren können. Also die Frage ist so, was wollen wir erreichen? Und also von mir aus können das Leute lesen. Ich hoffe, die sind angepisst, ne? Aber es geht vor allem darum, klar zu machen, dass es eben Ausbeutungsverhältnisse gibt, dass es Leute gibt, die ausgebeutet werden und dass es Ausbeuter gibt. Und wenn wir sagen, von der Straße für die Straße, dann heißt das, dass wir die Leute erreichen wollen, die ausgebeutet werden und hoffen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass Leute merken, in was für eine beschissene Situation sie sind, in was für eine beschissene Gesellschaft sie leben und dann hoffentlich auch zum Schluss kommen, dass wir uns dagegen organisieren müssen.
Ja. Vielleicht seid ihr ein reines Online-Magazin?
Ja.
Ja. Ja. Okay, ich wollte schon sagen so, weil sonst hätten wir jetzt die Print-Debatte geführt, aber es ist bei euch, glaube ich, ist ja bei euch, glaube ich, jetzt gegeben so. Wie habt ihr irgendwie irgendwie gemerkt, hat sich irgendwie so die Art des Journalismus trotzdem geändert in den letzten Jahren? Also vor allem die Art der Berichterstattung irgendwie, vor allem jetzt so durch Social Media, was ich halt immer so sehr oft auch thematisiere, ist ja, dass irgendwie das alles ja viel kurzlebiger geworden ist und ich hatte letztens die junge Stimme da, die Verbandszeitschrift der DIDIF-Jugend, wo es ja auch mittlerweile irgendwie, habe ich das Gefühl, ja, man erreicht mehr Leute und kriegt das, was man vermitteln will, schneller vermittelt, wenn man irgendwie eine Story macht mit 3 Slides oder einen Beitrag mit 3 Slides und irgendwie, dass die Aufmerksamkeitsspanne ja weggeht von irgendwie Artikeln, die man sich durchliest. So, habt ihr da irgendwie was gemerkt, dass es so in die Richtung geht?
Also wir haben ja auch Social Media Präsenzen, ne?
Ja.
Und die benutzen wir auch, aber die bespielen wir komplett anders, als wir unser Magazin bespielen. Und was die Zugriffszahlen auf unserem Magazin betrifft, kann man schon sagen, dass gut recherchierte Artikel mehr gelesen werden als Sachen, die tagesaktuell sind. Also ja.
Okay. Und
dass halt auf Twitter jeden Tag irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, wo man sich dann dazu äußern soll oder muss, wenn man irgendwie an diesen Twitter-Diskurs mitmachen soll, will. Das ist ja okay, ne? Es ist gut, irgendwie vielleicht da auch mal polemisch linksradikale Positionen oder so reinzubringen, aber ja, ist halt Twitter, ne? Also Parallelgesellschaft.
Ja, an einem Tag ist es da und am anderen hat es schon wieder jeder vergessen.
Ja, es ist echt krass. Auch vor allem, da habe ich auch letztens darüber geredet, dass es ja echt krass ist, so, weil das ja weggeht von diesem Artikellesen, dass ja wirklich so viele Menschen einfach nur so ein oberflächliches Wissen haben.
Ja.
Und das extrem, extrem gefährlich ist, vor allem hier bei so einem linksgrünen Lager, so ist es halt auch oft so, aber auch eigentlich in jedem.
Aber unser Game ist halt so ein bisschen, die Leute dazu, durch unsere Social Media Präsenzen, die Leute dazu zu ermutigen, unsere Artikel zu lesen. Also unser Ziel ist es nicht, unsere Inhalte darauf zu reduzieren, dass wir es in einen Tweet oder in eine Insta-Slide oder so packen können, sondern die Leute interessiert zu machen, damit sie dann sich weiter informieren. So, das ist,
Ja, über Klassen als Leute anziehen.
Habt ihr irgendwie so, ist eure Zeitung irgendwie so aufgestellt in Rubriken, Themen? Also habt ihr da irgendwie sowas oder ist das einfach frei heraus?
Ja, wir haben Sachen aus dem Ausland, Sachen aus dem Inland, dann so kulturelle Sachen, was hauptsächlich so, so Buchrezensionen sind und so Veranstaltungen oder von Demos oder keine Ahnung.
Und Wirtschaft haben wir auch noch.
Ja.
Okay. Ja, es ist ja oft so, dass ich auch versuche mit den Gästen, die ich da habe, irgendwie vor allem halt auch so für Kennex so zu zeigen, was es so alles gibt und vielleicht auch so, weißt du, so schreiben ist ja was wirklich sehr, sehr Schönes. Und vielleicht so, ihr schreibt ja auch beide selber, ne, Texte. Vielleicht so irgendwie so, habt ihr irgendwie so praktische Tipps, wie man, wie ihr zum Beispiel an so einen Artikel rangeht, wie man vielleicht so vor allem für Leute, die einsteigen wollen, irgendwie Texte zu schreiben oder so, irgendwelche so Basic-Tipps, die man beachten soll, vielleicht um einen Text einfach gut zu machen, interessant zu machen?
Es kommt immer ganz darauf an, woher die Leute kommen, ne? Mhm. Also, weil, ich meine, so, es gibt ja so diese Tendenz zur Akademisierung, ne? Dass ganz viele Leute, ja, halt in die Unis gehen, irgendwelche geisteswissenschaftlichen Sachen studieren und dort halt dieses wissenschaftliche Schreiben lernen, was in meinen Augen halt eigentlich nur ein Wettbewerb darum ist, möglichst unverständlich dumme Sachen zu schreiben. Und das ist so eine Gewohnheit und das ist so diese Art und Weise zu schreiben, die wird man total schwierig los, ne? Und ich glaube, das Wichtigste beim Journalismus ist, dass man sich die Frage stellt, wie kann ich diese Gedanken, die ich hier habe, wie kann ich dieses Ereignis, das ich hier habe, wie kann ich dieses Interview, das ich hier führe, so gestalten, dass es für möglichst viele Menschen verständlich ist? Und wie kann ich den Text gestalten, dass er auch interessant ist? Ne? Das sind so die Sachen. Und da gibt es dann so Folgen, dann ganz viele Sachen raus, die dann halt so auch teilweise so, also es gibt unterschiedliche journalistische Schulen hier in Deutschland und dann woanders und keine Ahnung. Ne? Also, ja. Und ich glaube, man muss sich erst das bewusst machen und dann muss man halt schauen, dass man versucht, tatsächlich zu schreiben. Ne? Und
ich finde es wichtig, sich vorher zu überlegen, was will ich sagen? Weil man kann einfach so drauf losschreiben und dann verliert man sich hier und da und hier und da. Oh, das ist auch interessant, das ist auch interessant. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, worum eigentlich dein Artikel geht. Also ich finde es sehr hilfreich, vorher zu überlegen, was will ich sagen, was will ich ausdrücken und dann so ein bisschen so ein Gerüst aufzubauen und mich anhand von dem so ein bisschen lang zu hangeln.
Okay, cool. Eine andere Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, ist, das ist ja oft so ist, leider auch in diesem Diskurs, den man dann immer führt, wenn ihr jetzt sagt, so ihr vertretet linksradikale Positionen oder die werden versucht, durch die Zeitung irgendwie vorgestellt zu werden, dann ist es jetzt unumgänglich, dass ich Nachrichten bekommen werde wie, ja, da muss ich jetzt auch eine rechtsextreme Zeitung einladen. wollte ich mal wissen, so was ist. Was würdet ihr auf sowas antworten? Was ist der Unterschied?
Was ist der Unterschied zwischen uns und Faschos? Das ist halt, ja, also, die Sache ist, ne, diese ganze Hufeisenideologie, ne, die halt diesen, also diese Extremismustheorie, die diesem ganzen Ding zugrunde liegt, die ist halt Müll. Also, wenn mir jemand so eine Frage stellt, sorry, darauf antworte ich nicht, weil die ist es nicht wert, beantwortet zu werden. Also, entweder du setzt dich mit den Inhalten von Leuten auseinander, ne, und kannst sagen, okay, diese Gesellschaft ist so, wie sie ist, oder was weiß ich, ne? Aber dann zu sagen, okay, weil wir diese Gesellschaft ablehnen, weil sie durch Kolonialismus, durch Rassismus, durch Ausbeutung, durch Patriarchat geprägt ist, und dann zu sagen, ja, aber das ist doch das Gleiche wie Leute, denen diese Gesellschaft nicht patriarchal, nicht sexistisch, nicht rassistisch, nicht kapitalistisch genug ist, das ist doch einfach nur wahnsinnig dumm, ne? Und das ist herrschende Ideologie, das ist Herrschaftsideologie, die dazu dient, linke Stimmen zu diskreditieren.
Weil es ja auch weil es eine sehr reale Bedrohung ja auch für das System ist, im Sinne von, wir zeigen auf, an welchen, oder wie ungerecht das System ist, wie unterdrückerisch das System ist. Und das ist eine Bedrohung. Und diese Bedrohung muss ausgeschaltet werden. Und man sieht ja auch, also in der Logik von wie dieser Staat funktioniert, dass der auf dem rechten Auge blind ist. Also die rechte Ideologie ist ja sehr viel näher an der Staatsideologie und der Staat deckt die ganze Zeit. Das ist auch ein sehr altes Phänomen, würde ich sagen. Und das ist einmal schon ganz schön schief gegangen in der deutschen Geschichte. Was leider viele vergessen. Aber leider sind wir heute wieder an einem Punkt, an dem Faschisten, Rechtsterroristen, Munitionhorden, sich parallele Strukturen innerhalb der Bundeswehr und der Polizei aufgebaut haben, in denen Rechte einen eigenen Parteiapparat haben, der im Parlament sitzt. Die sitzen teilweise in den Untersuchungsausschüssen zu rechtsextremen Anschlägen. Also das ist alles ein Witz. Es ist kein Geheimnis, dass seit den 70er Jahren es krasse Gesetze gibt in Deutschland, die dazu da sind, linke Stimmen zu kriminalisieren, und das wird immer noch aktiv getan, aber mit Rechten, die sich bewaffnen, um diesen Staat umzuschmeißen. Das ist nicht, was wir tun. Die können sich alles erlauben. Und was wir tun, ist, die kritische Systemfrage zu stellen. Was die tun, ist, sich zu bewaffnen, um Leute umzubringen und ihre faschistische Ideologie, ihre Gedanken an Rassenreinheit und keine Ahnung umzusetzen. Also eine Gesellschaft basierend auf Tod, auf Ungerechtigkeit und Gewalt. Also noch viel mehr als das, was wir jetzt haben. So, das ist absurd.
Ja, ja. Das ist auch ziemlich witzig, glaube ich. Steht das nicht sogar bei der IG Metall in dem Grundsatz, dass im Falle so einer bewaffneten Dings von rechter Seite oder so, da darf die IG Metall sich auch bewaffnen und in den bewaffneten Widerstand gehen oder so, steht da auch irgendwie sowas.
Echt?
In die Richtung steht.
Geil. Wusste ich nicht.
Ich meine schon, das ist, ja. Ja, das hast auf jeden Fall recht. Ist halt nur so meine Frage, was ich immer sehr schwierig finde, weil das, was du gerade gesagt hast, ne, und auch jetzt ohne, dass Leute eure Magazin zum Beispiel lesen, um wirklich so vielleicht so das Wissen durch Artikel zu kriegen, hast du gerade schon gesagt, es ist ja kein Geheimnis, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass aber die meisten Leute, vor allem jetzt so mit Migrationsgeschichte, sich irgendwie nicht so viel drum jucken und lieber einfach in diesem, also es ist halt einfach wirklich, wir machen es uns ja so leicht wie möglich, ne? Und jetzt sich mit diesen Positionen zu befassen, ist ja eine Anstrengung. Und viele Leute wollen nicht mal diese Anstrengung gehen und bleiben halt lieber in diesen Strukturen drinnen, weil es einfach gemütlicher ist so. Und wie kriegt man diese Leute irgendwie rum? Wie kriegt man diese Leute erreicht?
Ich glaube, das ist auch ein großes Problem linker Politik, die wir in Deutschland haben. Die Politik ist nicht zugänglich genug. Die Art und Weise, wie sich oft organisiert wird, ist nicht zugänglich für Leute, die Kinder haben, die nicht studiert haben, wegen der Art und Weise, wie man redet, wegen diesen ganzen Sachen. Also ich glaube, wir haben da ein Riesenproblem und die Linke ist in der Form ihrer Organisierung, die wir gegenwärtig haben, nicht sehr gesellschaftsfähig. Das ist ein Riesenproblem, wo wir uns an die eigene Nase fassen müssen und gucken müssen, okay, wie können wir Leute in ihrem Alltag erreichen? Man erreicht Leute nicht mit Ideen, indem man das Schlauere sagt und was auch immer. So überzeugt man Leute nicht, sondern man überzeugt Leute, indem man im Alltag zeigt, wir wollen ein besseres Leben und wir leben das schon jetzt so, ein solidarisches Leben. Wir helfen uns untereinander, wir bauen in unseren Nachbarschaften Strukturen auf, um uns im Alltag zu unterstützen. So diese ganzen Sachen, das ist, wie man Leute erreicht und wie man ins Gespräch kommt. Nicht, indem man mit hochgehobenem Zeigefinger sagt, aber ihr solltet jetzt das und das machen. Das machen sehr viele Linke und das empfinde ich persönlich als enormes Problem. Ja.
Okay. Ja, vielleicht so jetzt nochmal so eine Frage, wie vielleicht Leute, die sich interessieren, ihr habt ja auch gesagt, so du bist zum Beispiel 7 Monaten erst dabei, kann man einfach so eine Insta-DM schreiben, yo, ich würde gerne für euch schreiben und dann kommt man ins Gespräch, oder?
Also, wenn man für uns schreiben will, ne, also wir haben ja eine Redaktions-E-Mail-Adresse, also Artikel kann man immer anbieten, okay. Aber es ist nicht so, dass wir sowas, so ein Open-Posting-Ding sind, wo halt jeder Text, der uns angeboten wird, dann auch veröffentlicht wird, ne? Weil wir haben halt, deswegen haben wir eine Redaktion. Das heißt, also wenn Texte angeboten werden, heißt das, dass wir uns die anschauen und dann sagen, ey, so, daraus können wir was machen oder wir veröffentlichen jetzt gleich oder was auch immer, ne? Oder halt sagen, ey, sorry, passt halt gerade nicht, ne? Deswegen. Also, okay. Aber wenn Leute Bock haben, was für uns zu schreiben, wenn sie denken, dass das, was sie sagen wollen oder also die Sachen, über die sie schreiben wollen, ne? Bei uns ins Magazin passen würden, dann kann man uns immer fragen und dann geben wir auch immer eine ehrliche Antwort.
Okay, cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, Support bei euch ist ja wirklich auch entweder finanziell, ich habe schon gesehen, das ist so ein bisschen wie bei Wikipedia für die Leute vielleicht, falls sie es kennen, so mit dem Ziel und so. Oder ansonsten, wie gesagt, glaube ich, einfach Artikel lesen, Social Media, Follow, Likes, alles Mögliche, was man auch kostenlos machen kann.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr das macht, weil es ist immer wichtig, irgendwie so alle Stimmen irgendwie mitzukriegen und sich halt irgendwie selbst eine eigene Meinung zu bilden, was halt sehr schwer geht, wenn man halt nur diese gängigen Zeitungen hat, von denen man sich eine Meinung bilden kann, wovon manche halt auch, was heißt manche, 90% echt bescheuert sind, sagen wir es mal so. Deswegen auch, aber auch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier euch vorzustellen. Vielleicht ist das wirklich, wie gesagt, für ein paar Leute interessant und die auch schreiben wollen und vielleicht bei euch auch so eine Art Safe Space sehen könnten, weil man einfach irgendwo anders nicht, vielleicht mit seiner Position oder auch mit seiner Herkunft nicht akzeptiert wird. Thank you.
Ja, danke dir. Danke, dass du uns eingeladen hast.
Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ja, ciao, ciao.
Dir auch. Tschüss.